Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Vorgedanken. Titel der heutigen Sendung lautet Green Bonds, wenn der Schein trügt. Mein Gast und Gesprächspartner für die heutige Folge-Episode ist Fidel Kasikci, Senior Portfolio bei der Bethmann Bank und mir jetzt zugeschaltet.
Hallo, Herr Bartels.
Ja, guten Tag, Herr Kasikci. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute mal wieder die Zeit nehmen und mit mir einen Blick auf die Rentenmärkte werfen und ganz im Speziellen auf grüne Anleihen, Green Bonds. Bevor wir uns allerdings, ich sag mal, der Frage des Podcasts widmen, ob der Schein trügt, würde ich Sie nochmal bitten, für uns, für mich und die Zuhörer zu definieren, ab wann man denn von einer grünen Anleihe, einem Green Bond sprechen darf. Also wie unterscheidet sich, grenzt sich eine, ich sag mal, Standardanleihe, Unternehmensanleihe, Staatsanleihe von einem Green Bond ab?
Nun, als allererstes, bei einem Green Bond handelt es auch um eine herkömmliche Anleihe mit denselben Eigenschaften. Sie ist nur anders gelabelt. Das heißt, der Grundsatz von Green Bonds besteht darin, dass die Unternehmen Mittel aus Anleihen verwenden, um bestimmte Projekte zu finanzieren. Aber der Anleger selbst, der ist da dagegen nicht abgesichert. Ja, die Funktion eines Green Bonds besteht jedoch darin, das Kapital für Umweltprojekte bereitzustellen, insbesondere für Projekte, die die CO2-Emissionen reduzieren.
Es gibt ja auch immer verschiedene Bezeichnungen für Green Bonds, Klimaanleihen, Green Bonds, wie schon gerade gesagt, grüne Anleihen. Weisen denn diese Anleihen in ihrer Strukturform, in ihrer Adressierung an hinsichtlich Projekten Unterschiede auf? Oder ist damit eigentlich am Ende des Tages immer dieselbe Anleiheform gemeint? Also gibt man da den Kindern immer den unterschiedlichen Namen in dem Fall?
Ja, teilweise. Ich meine, blickt man zurück, 2007 kam die erste Climate Awareness Bond von der Europäischen Investitionsbank an den Markt. Im Grunde genommen der erste Green Bond damals, 2007. Nun, da dachte ich, okay, ist wahrscheinlich eine Modeerscheinung. Wir haben andere Sorgen. Wir haben gesehen, dass der Markt sich weiterentwickelt hat. Das heißt, diese Anleihe war zu der Zeit auch zweckgebunden und transparent. Das heißt, alle Erlöse flossen in entsprechende grüne Kredite bzw. Projekte. Diese Anleihe lieferte dann schließlich auch das Rahmenwerk der Idee eines Green Bonds, die Mittel zweckgebunden zu verankern. Das heißt, das Ergebnis dessen ist dann die Entstehung einer eigenen Anlageklasse hier.
2007, also gut, ja, 16 Jahre her. Wie hat sich denn sonst der Markt für Green Bonds in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man ja schon fast sagen, entwickelt? Der Anleihemarkt ist ja grundsätzlich sowieso schon mal viel größer oder wesentlich größer als der Aktienmarkt. Wie groß ist der Markt mittlerweile für Green Bonds? Und wenn man jetzt mal den Anleihemarkt als ganz betrachtet, wie viel macht denn da der Green Bond Markt aus?
Nun, der Green Bond Markt ist noch sehr klein und macht im Vergleich, also global betrachtet, versus Global Aggregate Index von Bloomberg weniger als 2% aus. Aber man hat gesehen, trotz der jüngsten Unruhe im US-Bankensystem verzeichneten im vergangenen Quartal Green Bond Emissionen den höchsten Anstieg laut einer Studie der IMF hier. Das heißt, im ersten Quartal 2023 wurden ca. 333 Milliarden an nachhaltigen Anleihen ausgegeben. Hiervon machte der Green Bond Anteil etwa 53% aus, also etwa 176 Milliarden. Und seit zwei Jahren werden im Schnitt auch pro Quartal etwa 150 Milliarden an Green Bonds emittiert. Es sei denn, die Marktgegebenheiten erschweren sich, aus welchen Gründen auch immer. Aber in den Jahren zuvor lag der Schnitt etwa bei 50 Milliarden pro Quartal. Das heißt, möglicherweise haben wir hier der EZB vieles zu verdanken.
Jetzt wollen wir natürlich wissen, wer ist denn der größte Emittent mit Blick auf die Staaten? Ich meine, China ist da immer recht weit vorne gewesen. Da kann man ja auch drüber streiten, ob das nachhaltig ist mit vielleicht Blick auf Menschenrechtsverletzungen und solcher Dinge. Deutschland ist da, meine ich, auch relativ weit vorne. Ist das richtig?
Europa generell ja. Also schaut man sich den europäischen Markt an, so ist die EU im staatsnahen Segment eines der größten Emittenten hier. Auch Frankreich emittierte einen sehr großen Bond, der in 2039 erst fällig wird. Banken, Versorger, ja, Ebenfalls, aber klar, der chinesische Green Bond Markt ist aber vor allem Onshore Markt. Das heißt, der ist weniger transparent, da gebe ich Ihnen recht, aber er wächst ziemlich rasant.
Und mit Blick auf die Verteilung Staaten und Unternehmen, also staatsnahe Anleihen aus Europa, wie sieht es sonst auch aus mit Unternehmensanleihen? Werden da auch viele lanciert?
Also absolut betrachtet emittieren ja die Staaten grundsätzlich weniger grüne Anleihen. Aber im Volumen sind die wesentlich größer. Das heißt, der Staat finanziert eigentlich die grünen Projekte indirekt über diese staatsnahen Organisationen wie eine KfW, Europäische Investitionsbank. Das heißt, der Anteil dieser beiden Teilanlageklassen im globalen Kontext macht ca. 40% aus. Zusammen mit den Financials sind wir etwa bei 73%. Der Rest geht dann so Richtung Unternehmensanleihen. Aber wie gesagt, Unternehmensanleihen haben es oft nicht einfach oder die Unternehmen, wenn mal die Volatilität an Rentenmärkten hier steigt.
Ja, vielleicht jetzt auch mit Blick auf das vergangene Jahr, da hat es ja mal ordentlich gekracht an den Rentenmärkten, auch an den Aktienmärkten. Was ist seitdem auch mit Green Bond oder am Green Bond Markt passiert? Wurden jetzt weniger Anleihen platziert, weniger Emissionen platziert? Wie hat sich der Green Bond Markt jetzt auch im letzten Jahr geschlagen, entwickelt? Ist auch die starke Entwicklung der vergangenen Jahre eher rückläufig?
Gut, man hat gesehen, Performance war natürlich ein Punkt, die Liquidität auch ein anderer. In schwierigen Zeiten ist es leider so, dass die Unternehmen weniger Möglichkeit haben, an dem Markt Emissionen platzieren zu können. Nichtsdestotrotz, wie erwähnt, der Markt ist immer noch relativ klein, ja, aber er wächst. Das heißt, wir haben durchaus perspektivisch, wird es hier auch regulatorisch bedingt sicherlich weitere Wachstumspotenziale sehen hier.
Wenn man den Green Bond Markt betrachtet, was kommt denn sonst häufiger vor? Also werden Bonds, die derzeit emittiert werden, eher dazu genutzt, um existierende Projekte zu finanzieren, oder werden neue Projekte finanziert? Und auch mit Blick auf die Geschichte als Investor, was ist denn da grundsätzlich attraktiver? Bestehende Projekte oder neue Projekte?
Im Grunde genommen macht das keinen Unterschied, ob bestehende Projekte oder neue Projekte. Denn der Anleger ist grundsätzlich nicht an dem Projekt investiert, sondern an dem Unternehmen. Das heißt, deshalb ist das Projekt eher nachgelagert. Das heißt, die Anleger wollen schließlich am Ende der Laufzeit der Anleihe ihr Nominal und die Erträge und natürlich auch somit Performance sehen. Insofern spielt, sagen wir mal so, das Projekt selbst eher eine geringere Rolle hier.
Letztes Jahr, haben wir gerade kurz schon angestriffen, hat ja Nachhaltigkeit zumindest am Aktienmarkt teilweise Rendite gekostet. Ausschuss Energie, Rohstoff und solche Themen hat dem einen oder anderen Investor wehgetan. Also nachhaltige Anlagestrategien haben so ein bisschen hinterhergehinkt. War das bei Green Bonds teilweise ähnlich? Ist da auch so eine gewisse Ernüchterung im Markt eingetreten?
Programmhinweis: Drescher und Sie. Bereit für eine nachhaltige Zukunft? Dann besuchen Sie den Sustainability-Kongress. Hier trifft sich Deutschlands Finanzindustrie, um die neuesten Entwicklungen und Lösungen rund um den Themenkomplex nachhaltige Geldanlage zu diskutieren. Seien Sie dabei und erfahren Sie, wie Sie aktiv zum Schutz unserer Umwelt beitragen können. Markieren Sie sich jetzt schon die Termine zum Event im Smart Village Bogenhausen in München am 12.09.2023 und unserer Online-Woche vom 18.09. bis zum 22.09.2023 grün in Ihrem Kalender. Wir freuen uns auf Sie.
Ja, definitiv. Ja, das heißt, der globale Green Bond Index hat zweistellig verloren, etwa 22,5%, während der Global Ag Index, das heißt, der Nicht-Grüne, etwa 16% nachgegeben hat. Das heißt, die meisten Teil- oder Anlageklassen haben letztes Jahr zweistellig verloren. Und jeder erinnert sich plötzlich daran, okay, der Preis einer Anleihe wird über die Barwertformel letztendlich ermittelt. Aber year-to-date nichtsdestotrotz, das heißt, wenn man sich den Markt aktuell anschaut, So schneiden die grünen Anleihen immer noch mit 50 Basispunkte besser ab als die herkömmlichen Anleihen, aber es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das gebe ich zu.
Was denken Sie, ist denn der Grund vieler Investoren oder vielleicht auch Sie als Investor, was ist denn der Grund überhaupt zu sagen, ich möchte eine grüne Anleihe ins Portfolio mit aufnehmen? Ist es wirklich dieser ethische Charakter, der Charakter zu sagen, ich möchte was Gutes für die Umwelt tun, oder ist man wirklich auch der festen Überzeugung, damit werde ich am Ende des Tages auch eine bessere Performance erzielen als jetzt mit, ich sag mal, herkömmlichen Anleihen?
Ja, das Gewissen ist sicherlich da. Auf der einen Seite, Performance ist die andere Sache. Es ist sowohl als auch, würde ich mal sagen. Das eine schließt das andere nicht aus. Sicherlich will man was Gutes tun. Man finanziert Projekte damit. Inwiefern die Projekte natürlich Erfolg haben, das steht woanders. Wie gesagt, wenn Sie in ein Projekt investieren möchten, dann sind Sie eher so im Private Debt, Private Equity Bereich. Dann haben Sie wirklich auch ein Default oder können entsprechend Performance-Erträge generieren. Das ist hier jedoch nicht der Fall. Sie sind wirklich an einem Unternehmen beteiligt.
Was man ja auch häufiger mal liest oder was ja auch viele Anleger, würde ich jetzt mal persönlich auch erwarten, bei einem Green Bond ist ja, dass ihr Geld wirklich in nachhaltige Technik wie Windkraftanlagen oder Niedrig-Energiehäuser fließt. Ein Beispiel, was ich recherchiert hatte, war zum Beispiel Taiwan Power. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, hatte in über Green Bonds begeben und damit unter anderem Gas- und Kohlekraftwerke ausgerüstet. Also das Beispiel macht ja schon mal so ein bisschen das Dilemma deutlich. Das ist natürlich jetzt schon wieder ein paar Tage her. Begegnet man nach wie vor, weil Sie jetzt ja auch gerade gesagt haben, man will ja auch irgendwie was Gutes tun für die Umwelt. Begegnet man solchen Papieren noch auf dem Markt oder hat sich da der Green Bond Markt deutlich besser entwickelt und man finanziert deutlich weniger Projekte, die man als weniger nachhaltig ansehen würde?
Ich finde es generell gut, dass derartige Produkte an den Markt kommen. Sicherlich sind wir Europäer in Sachen Nachhaltigkeit vielen voraus. Aber das bedeutet nicht, dass in anderen Kontinenten nichts passiert. Das heißt, neben den Unternehmensanleihen emittierte beispielsweise Hongkong den ersten inflationsgeschützten Green Bond. Österreich emittierte den ersten Green T-Bill. Auch in China wächst der Onshore Green Bond mal rasant an. Wichtig ist immer, wenn man global unterwegs ist, die Risiken richtig einzuschätzen. Denn letztendlich bestimmt unter anderem das Kreditrisiko die Bewertung meiner Anleihe, nicht das Projekt selbst. Das heißt, nur als ein Beispiel, Public Power Corp, ein griechischer Versorger im High-Yield-Segment, emittierte auch vor 2 Jahren eine nachhaltige Anleihe, genauer genommen ein Sustainability-Linked-Bond. Das heißt, dieser Typ von Anleihe ist im Gegensatz zu einem Green-Bond nicht zweckgebunden, sondern zielgerichtet. Das bedeutet, die Emittentin finanziert keine spezifischen Projekte, sondern definiert im Voraus ökologische oder soziale Ziele, die sie innerhalb einer bestimmten Frist einhalten möchte. Bei Verfehlen wird sie bestraft, indem der Coupon erhöht wird. Public Power Corp hat zu Beginn des Jahres in der Tat einen, ich sage mal, thematischen Default erlitten, sodass der Coupon um 50 Basispunkte erhöht wurde, was dem Unternehmen durchaus wehtut, denn umgerechnet sind das Kosten in Höhe von 4 Millionen pro Jahr, die zusätzlich anfallen, weil das Unternehmen um 4 Prozentpunkte ihr ökologisches Ziel verfehlt hat. Nun, die Erhöhung des Coupons um 50 Basispunkte hingegen war ein willkommenes Geschenk für die Anleger, die es entsprechend honoriert haben. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist, dass es an Kreativität an den Rentenmärkten nicht mangelt und durchaus interessante Instrumente auch zu erwarten sind, meines Erachtens.
Ja, weil das widerspricht ja so ein bisschen dem Grundgedanken des Green Bonds, wenn dann solche Sachen einkalkuliert werden, Investoren dann auch auf solche Anleihen setzen, um dann möglicherweise mit einem höheren Coupon kompensiert zu werden. Ist das gang und gäbe oder sind das eher Ausnahmen als die Regel?
Also der Markt für Sustainability Linked Bonds, auch der wächst. Das heißt, es ist aber auch etwas Gutes. Das heißt, Es ist auch gut für das Image letztendlich, weil die Unternehmen wirklich in die Richtung gehen, ökologische Ziele auch zu erfüllen.
Aber kommt es trotzdem häufiger noch vor, dass wenn man Green Bond, klar, man kann das ja nicht immer direkt so nachweisen, aber dass bestimmte Gelder dann in Projekte fließen, die man möglicherweise gar nicht als nachhaltig ansehen würde, wenn dann beispielsweise mit dem Geld eben ein Atomkraftwerk oder wie auch immer finanziert wird oder sowas, Atomstrom und solche Dinge. Ist das nach wie vor gang und gäbe oder gibt es da mittlerweile Entwicklungen auch seitens der Regulatorik, wo man als Investor auch mit gutem Gewissen erkennen kann, diese Anleihe ist eben umwelt- und klimafreundlich?
Ich meine, mit derartigen Anleihen ermöglichen sie auch Unternehmen, die es schwerer haben, im Green Bond-Markt Emissionen zu platzieren. Und damit tut das Unternehmen dennoch was Gutes, indem sie wirklich ökologische Ziele weiterhin verfolgt. Das heißt, ich würde es eher nicht als negativ sehen, sondern eher positiv.
Wenn man auch die Frage stellen darf, gibt es denn oder denken Sie auch, dass bestimmte Unternehmen, will natürlich jetzt auch nicht grundsätzlich die Unternehmen pauschalisieren, aber auch das Ziel haben, mit der Platzierung von Green Bonds ihren Ruf so ein bisschen aufzubessern, dass man dann irgendwie im Bloomberg-Terminal liest, hier gibt es Green Bonds von eben Firma XYZ, die wird ja schon nachhaltig sein. Also wird da auch seitens der Unternehmen in bestimmten Fällen reine Imagepflege betrieben?
Ja, das ist teilweise eine philosophische Frage. Vielleicht ganz am Anfang oder in bestimmten Sektoren würde ich dem zustimmen. Man muss ja nur den Bankensektor mal genauer anschauen. Viele große US-Banken finanzieren weiterhin fossile Unternehmen, auch wenn sie mal einen Green Bond emittieren, was nicht oft passiert. Das heißt, das Thema Greenwashing ist ja natürlich auch hier, hängt wie ein Damoklesschwert eigentlich über den Unternehmen. Da ist oftmals bei Anlegern Missverständnisse gibt zwischen dem In- und Output an Informationen, was eigentlich nicht gut kommuniziert wurde. Dennoch habe ich grundsätzlich nichts dagegen oder gegen eine Imagepflege. Vielleicht ist das ja der richtige Schritt, den die Unternehmen gehen sollten, um nicht nur den Bondholder, sondern auch den Shareholder glücklich zu machen. Denn letztendlich im Umkehrschluss tut das der Bonität dem Unternehmen auch gut.
Also ich finde, es wird schon deutlich, dass man noch nicht Stand heute genau erkennen kann, was mit dem Geld eben der Investoren passiert. Es ist meiner Meinung nach noch relativ unübersichtlich. Im letzten Jahr wurde seitens der EU ein Siegel verkündet, wo man als Investor erkennen soll, ob eben die Anleihe umwelt- und klimafreundlich ist, sogenannter European Green Bond Standard. Können Sie uns da mal aufklären, was da beschlossen wurde? Hat das Hand und Fuß oder macht das die ganze Sache noch komplexer oder komplizierter?
Nun, bisher galten die sogenannten Green Bond Principles. Das sind freiwillige Leitlinien, die die Emittenten nun zur Transparenz und Offenlegung anhalten, um auch die Integrität letztendlich bei der Wertentwicklung des Green Bond Marktes zu fördern. Diese geben eine klare Vorgehensweise bei der Emission von Green Bonds vor. Ende Februar einigten sich jetzt zunächst einmal vorläufig das Europäische Parlament und der Rat nun über eine Schaffung eines europäischen Standards für grüne Anleihen. Das Konstrukt ist ähnlich dem der Green Bond Principles. Das heißt, hier werden nur offiziell einheitliche Anforderungen für Green Bond Emittenten festgelegt, wann die Anleihen als EU Green Bonds bezeichnet werden dürfen. Unternehmen, die sich für die Nutzung des Standards bei der Emission entscheiden, müssen nicht nur die erforderlichen Informationen über die Verwendung der Mittel, sondern auch nun über den Beitrag der jeweiligen Anleiheemissionen zur allgemeinen Nachhaltigkeitsstrategie offenlegen. Da hier die Prospektverordnung dann hier mit ins Spiel kommt, die von den zuständigen Behörden auch dann überwacht wird, wird es sicherlich verpflichtend dann werden. Ich meine, für den 12. Juni ist eine Plenarsitzung geplant, in der das Ganze nochmal abgewunken werden muss, um Anfang kommenden Jahres dann auch in Kraft treten zu können.
Was steht dann da drin? Zu was verpflichten sich dann die Unternehmen? Also was darf man dann von den Anleihen erwarten, die dann eben dieses Siegel tragen?
Es geht im Grunde genommen über die Transparenz auf der einen Seite der Projektfinanzierung und natürlich auch, okay, welchen Beitrag hat dieses Projekt nach vorne schauend auf meine CO2-Emissionen.
Überwiegend für Unternehmens- oder Staatsanleihen gedacht oder für beides?
Kann sowohl als auch.
Jetzt mit Blick vielleicht auch auf die Hausaufgaben, die man ja dann hier auch wirklich als Investor machen kann. Wie gehen Sie denn dann davor? Wie stellen Sie denn eben auch sicher, dass eben das die Anleihe eben dem Projekt zugutekommt, dass Sie sich vorstellen, beziehungsweise wie stellen Sie denn jetzt als Portfolio-Manager sicher, dass eben bei der Anleihe sich nicht irgendwie um Greenwashing-Projekt handelt, wie auch immer, sondern dass Sie sagen, ah nee, hier tun wir der Umwelt wirklich was Gutes.
Nun, die erste Frage, die wir uns stellen müssen, ist, ob das Kapital zielgerichtet, also in Sustainability-Linked-Bonds oder zweckgebunden, also in Green-Bonds, investiert werden soll. Im ersten Fall wird der Impact des Nachhaltigkeitszielen nun bereits im Vorfeld festgelegt. Im zweiten Fall gibt es zwei Verfahrensweisen, wie ich als Anleger an die entsprechenden Informationen komme. Wählt das emittierende Unternehmen den Goldstandard, sage ich mal, aus und lässt sich über die sogenannte Climate Bond Initiative zertifizieren, so muss eine externe Überprüfung erfolgen. Wählt das Unternehmen aber die weniger kostenintensive Vorgehensweise und hängt sich an Green Bond Principles, dann liegt lediglich eine Empfehlung einer externen Prüfung durch die sogenannten Second Party Opinions, Wirtschaftsprüfer oder Ratingagenturen vor. Das heißt, oder eine andere Alternative wäre natürlich, ich als Anleger rufe bei Investor Relations bei dem Unternehmen an und ja, hole mir Informationen, die ich brauche.
Was ist von den Optionen Ihrer Meinung nach die vielversprechendste?
Nun, der eine, der Goldstandard ist teuer. Die meisten Unternehmen werden sich nicht dem anschließen. Das heißt, viele werden sich noch an die Green Bond Principles halten. Die Informationen werden auch in den entsprechenden Websites nun offengelegt, sodass wir als Anleger durchaus die Transparenz haben. Andernfalls, wie gesagt, wenn Informationen fehlen, dann klar, Investor Relations direkt kontaktieren.
Und werden Anleihen mit weniger, ich sag mal, Transparenz auch mit einem höheren Coupon entlohnt?
Weniger Transparenz, glaube ich, werden sie hier nicht haben. Und der Coupon, wie gesagt, der ermittelt sich über die Marktgegebenheiten.
Mit Blick auf Ihr Portfolio, den Bethmann Nachhaltigkeit ausgewogen, welche Anleihen haben Sie denn, grüne Anleihen haben Sie denn aktuell im Fokus im Produkt und was ist so der Kernpunkt, auf den Sie jetzt auch mit Blick auf das vergangene Jahr am Rentenmarkt besonders achten?
Zum einen, wenn wir vorausschauen oder einen Blick in die Zukunft wagen, dann sehen wir natürlich, die Volatilität an Märkten bleibt hoch. Wir sehen Rezessionsrisiken, ja. Deswegen haben wir erstmal in unserer Nachhaltigkeitsstrategie den Anteil an Unternehmensanleihen etwas reduziert. Wir sind mehr in Staatsanleihen reingegangen, um liquider zu sein im Portfolio. Momentan sehen wir eher eine Seitwärtsbewegung der globalen Rentenmärkte, sodass wir auch gesagt haben, okay, eine Zinswette einzugehen, würden wir hier erstmal nicht machen. Hier fehlen noch bestimmte Indikatoren. Deswegen sind wir auch in der Durationskennzahl hier auch neutral erstmal. Das heißt, eine aktive Wette in die eine oder andere Richtung ist momentan nicht einfach. Das heißt, man sieht zum einen, der Markt schwenkt von Rezession versus Inflation. Das ist wie so ein Ping-Pong-Spiel. Dann bin ich lieber an der Seitenlinie und beobachte das, schaue mir die Indikatoren genauer an und vor allem auch, was die Notenbanker hier mitteilen. Und dann Klar, wird sicherlich im zweiten Halbjahr ja, die ein oder andere Wette durchaus wieder geöffnet werden.
Mit Blick vielleicht nochmal kurz auf Liquidität, die Sie gerade nochmal angedeutet haben, auch wenn man jetzt mal wirklich sagt, Vergleich grüne Anleihe versus normale Anleihen, wenn auch eben Stammdaten, Verzinsung, Rendite identisch sein sollte, Emittent identisch, ist dann die grüne Anleihe liquider, weniger liquide als die normale Anleihe?
Nun, grundsätzlich ist das Angebot und Nachfrage. Das heißt, mit dem Wertpapierkaufprogramm der EZB vor gut 8 Jahren begann im Grunde genommen unser Leben als Portfoliomanager schwieriger zu werden. Da mit der EZB ein preisinsensitiver Anleger mit am Markt nun teilgenommen oder teilgenommen hat. Mit der Ankündigung ihres Quantitative Tightening-Programms ist unser Leben dennoch nicht einfacher geworden, insbesondere mit Blick auf die nachhaltigen Anleihen. Denn die EZB möchte natürlich ihr Corporate Bond Portfolio auch grüner gestalten. Das heißt, die Liquidität ist weiterhin relativ dünn. Es sei denn, man fokussiert sich wirklich auf einige staats- oder staatsnahe Anleihen, die mit größeren Paketen an Rentenmärkten emittiert haben.
Jetzt vielleicht nochmal mit Blick auf die Uhr nochmal einen kurzen Ausblick. Was würden Sie sich denn in den nächsten Jahren vom Green Bond Markt her wünschen und wie meinen oder was glauben Sie denn, wie er sich entwickeln wird? Ist es ähnlich wie bei dem Nachhaltigkeit und Fonds, dass man immer mehr das Gefühl hat, das verschwimmt ineinander, dass mehr oder weniger viele Produkte sowieso auch nachhaltig im Investmentprozess werden, ist es ähnlich dann am Rentenmarkt, dass immer mehr Renten quasi automatisch nachhaltige Projekte finanzieren? Ist so eine Entwicklung auch am Rentenmarkt, im Greenbond-Markt erkennbar? Dass so, ich sag mal, alles irgendwie so ein bisschen grüner wird?
Ja, wenn ich mir die Indizes, oder die Benchmark-Indizes mir genauer anschaue, dann sehe ich zumindest, dass der Green Bond Index und der Nicht-Green Bond Index ähnliche Eigenschaften schon aufweisen. Das heißt, der Unterschied wird sicherlich irgendwann geringer werden. Momentan ist es so, ja, der Green Bond Index macht etwa 10% im Vergleich zu den herkömmlichen Anleihen aus, hier in Europa. Aber die Charakteristiken letztendlich dieses Indexes, der wird immer mehr und mehr oder konvergiert mit dem Normalen. Deswegen, das heißt, der Unterschied wird geringer werden.
Ja, Herr Kasikschi, mit Blick auf die Uhr frage ich Sie natürlich jetzt auch, wie die anderen Gesprächspartner nach einer Literaturempfehlung. Was können Sie den Zuhörern denn empfehlen? Was lesen Sie derzeit? Was haben Sie uns mitgebracht?
Nun, momentan lese ich noch die Autobiografie von Muhammad Ali. Ja, da kann man schon sehr viel lernen, persönlich. Vor allem Muhammad Ali war ja wirklich einer, der war sehr rücksichtsvoll. Ein Muss für Kapitalanleger. Das ist Reminiscences of a Stock Operator. Es handelt sich um ja, einen Händler in den 90er, 1900, um 1900, der dann ja, versucht, immer 1 Million zu verdienen, letztendlich als Händler. Nun, das Buch endet leider, ich möchte nicht spoilern, ich lasse es lieber. Aber es ist ein sehr interessantes Buch und für jeden Kapitalanleger sicherlich ein Muss hier.
Ja, vielen Dank, Herr Kasikschi, für das Gespräch. Meine Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie eingeschaltet haben. Es wäre super. Ich würde mich freuen, wenn Sie den Podcast positiv bewerten, abonnieren und auch weiterempfehlen. Bleiben Sie gesund, genießen Sie das schöne Wetter und schalten Sie bei der nächsten Folge wieder ein. Jetzt bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als mich von Ihnen zu verabschieden aus dem ABC-Tau mit einem kölschen Tschö.